Herzlich willkommen zu einem neuen Die Metalisten, die Ace of Podcasts. Mit einem Paukenschlag tatsächlich. Also wir haben nicht nur den bombastischsten Podcast aller Welten, ja, sondern wir haben auch den bombastischsten Sänger aller Welten. Ja, nicht nur diesseits, sondern auch von Fantasy-Welten mit am Start. Der nicht nur Blind Guardian eine Stimme gibt, sondern der auch Tausenden von Nerds eine Stimme gegeben hat, so wie ich einer bin oder war. Früher und alles, was Herr der Ringe, Mittelerde zu tun hatte, bis wir um Blind Guardian nicht außen rumgekommen. Herzlich willkommen, Hansi Kirsch, wir freuen uns sehr.
Einen wunderschönen guten Tag.
David, Stefan, hallo, schön da zu sein, ist mir eine Ehre.
Uns auch. Ich habe tatsächlich nachgeguckt, weil ich unser erster Kontakt war ja auch, wo ich gesagt habe, Fan der ersten Stunde. Und tatsächlich, ich hatte 1988 Konfirmation, die erste CD hatte ich geschenkt gekriegt. Das war Genesis. Die zweite CD habe ich mir selber gekauft. Das war Manowar. Und die dritte CD, die ich gekauft habe, war Battalions of Fear. Also tatsächlich, Baujahr 1966. Bisschen Vorsprung, schon richtig geil Musik gemacht und deshalb war das nicht gelogen.
Cool, ja, sind drei gute CDs. Ich hatte, glaube ich, 88 noch keinen CD-Player, muss ich sagen. Ich bin tatsächlich dann erst 89 umgestiegen.
Ja, das mein Vater war so Musikliebhaber und da hat alles, was irgendwie Tonträger war, in allen Varianten, hat da bei uns zu Hause stattgefunden.
Und deshalb, ja, man hat ja damals
erst. Bei mir hat der CD-Player erst.
Bitte gerne, du zuerst.
Bei mir hat der CD-Player erst Mitte der 90er Einzug gehalten, ne? Aber tief im Osten der Republik, also noch wesentlich östlicher als Ost-Berlin quasi, da gab's das, das dann erst. Na gut, und die erste CD war Cranberries. Also das, ich hatte da ein bisschen Nachholbedarf. Deshalb komme ich auch aus einer anderen, ich habe mich anders hinentwickelt und bin vielleicht dann nicht der Fan erster Stunde, sondern vielleicht ist es erst lieber auf den zweiten Blick. Aber das ist ja dann auch gar nicht so verkehrt. Ne?
Ich nehme es mit, kommt.
Ja.
Ja. Ihr habt ein neues Album. 2.9. am Freitag geht es an den Start, The God Machine. Einer der wesentlichen Gründe, warum das wir sprechen. Aber bevor wir dahin gehen, wollen wir auch natürlich kurz nach hinten gucken und auch ein bisschen Richtung Hansi Kirsch, was der so privat macht. Jetzt haben wir es ganz zu Beginn schon gesagt, außerhalb, glaube ich, off-record war es. The Johnny Cash T-Shirt ist natürlich schon ein Statement, sowas zu haben. Was steht denn sonst so bei dir im Plattenregal?
Du sagst gerade Genesis. Ich bin ein riesengroßer Peter Gabriel-Fan, ist vielleicht der Vokalist für mich. Also der auch neben Ian Gillan und Freddie Mercury wirklich Spuren hinterlassen hat. Also bin jetzt nicht jemand, der versucht, irgendwem nachzueifern, aber so die ein oder andere mentale Hilfe von Peter Gabriel habe ich auch schon in Anspruch genommen. Mag aber auch die Phil Collins Sachen. Genesis ist ein Gesamtkunstwerk. Da gab's nie großartig irgendwas zu bemängeln von meiner Seite. Ich habe in den 80ern tatsächlich nur Metal gehört, war in den 70ern, aber auch in dieser Prog-Rock und Punk-Schiene unterwegs. Und da liegt an und für sich neben Metal auch immer noch mein Herz. Johnny Cash kam dann irgendwann dazu. Den findet man, ja, wie soll man sagen, irgendwann auf dem Weg tatsächlich. Da bin ich kein Fan der ersten Stunde, sondern hab's irgendwann so vor 10, 20 Jahren für mich entdeckt und ja, hör's seitdem sehr häufig, ist tatsächlich als CD bei mir immer auf Tour mit dabei, die American Recordings vor allen Dingen, mag aber auch die alten Sachen. Also das ist, weiß ich nicht, wie soll man Johnny Cash beschreiben? Das ist, muss man vielleicht auch gar nicht, aber der hat eine eigenartige Stimme, er hat jetzt nicht die größte Stimme aller Zeiten, aber so eine prägnante Stimme und ist ein Typ gewesen. Ne? Er hat einfach super geile Statements gesetzt und gerade auf den American Recordings, wo er sich ja auch anderen Sachen angenommen hat, konnte man halt eben doch sehen, was es ausmacht, wenn so eine Stimme sich solchen, ja, Klassikern annimmt und denen nochmal neues Leben einhaucht. Und das hat auch Vorbildcharakter.
Und das ist ja letztlich auch, glaube ich, wie so eine Sache wie mit Oliven oder Wein, ne? Du musst irgendwann auch dafür bereit sein. Also du kannst nicht dem 10-Jährigen einen Johnny Cash zeigen und dann sagen, guck mal hier, das ist Musikkultur. Das wird der in dem Moment nicht, das wird der anders sehen. Aber irgendwann in der Reife, deshalb sage ich, ich kam auch später, ich kam irgendwie aus der Abteilung Attacke. Vom Hören her und habe mich erst später, auch bei vielen Besuchen von Wacken zwischen 2004 und 2012, dahin entwickelt, dass ich dann irgendwas so Sachen wie, ich sag, Dio, Sabbath, also Halloween, richtige Kultur, wenn du so willst, ne? Und natürlich auch Blind Guardian, das musste ich erst lernen oder da musste ich erst mal hinkommen. Das stand für mich nicht zur Disposition. Das war in erster Linie zu langweilig, aber die Kunst und diese Genialität dahinter, da kommt man irgendwie, das kriegt man dann irgendwann mit oder wahrscheinlich. Ja,
Oliven und Rotwein oder Wein grundsätzlich, ne? Tatsächlich würde ich auch bei jüngeren Leuten immer mit eher lieblichen süßen Weinen anfangen und dann halt eben versuchen, da den Geschmack zu wecken, wenn es überhaupt notwendig ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Oliven noch extremer. Welcher 14-, 15-Jährige mag Oliven und irgendwann macht es bumm und
außer die schwarzen so genial, auf der Pizza, ja, wenn die so in dünnen Scheiben geschnitten sind, dann okay.
Ja, okay. Ja, ich habe gestern noch massig Oliven gegessen, also bin groß im Rennen, mag aber halt eben auch Oliven zu Rotwein, logischerweise. Ist tatsächlich so. Bei mir ist es eher so in Richtung Jazz so gewesen. Ich konnte mit Jazz überhaupt nichts anfangen und musste mich da im Grunde genommen hinhören oder hinarbeiten, ohne jetzt wirklich arbeiten zu müssen. Also alles, was in, ich sag mal, schulische Arbeit ausartet, hat mit Kunst und Musik nichts zu tun. Aber jetzt bei den Bands, die du gerade genannt hast, und da zähle ich uns jetzt auch mal zu, und auch diese Jazzbands, man muss die Seele einmal entdecken, ja, und da braucht man vielleicht, je nachdem, welche Lebenserfahrungen man gesammelt hat, ein bisschen länger, um das auch zu erkennen. Ich glaube, wir sind zum Beispiel eine extrem expressive Band, ja, wir sind eigentlich in einem, ja, wie soll man sagen, also relativ vorgefertigten Genre unterwegs, wir sprengen da häufiger mal die Grenzen oder die Ketten. Aber was uns, glaube ich, echt auszeichnet, ist eben so dieses, ja, Expressive, würde ich tatsächlich sagen, wo man erkennt, ja, da sind Leute gerade mit Herzblut dabei und lassen auch ein bisschen was von ihrer Persönlichkeit letztendlich in jedem Trommelschlag.
Ja, und das merkst du ja dann auch, das merkst du speziell bei Live-Auftritten, ne? Dann merkst du einfach, ob die das ernst meint und ob die das fühlt, ob die das wirklich transportiert, was sie da macht, und dann nimmst dich mit. Das mag im ersten Moment nicht deine Musik sein, aber wenn du das dann spürst, und das war oftmals eben bei Festivals so, wo du Bands siehst, die du so nicht auf dem Schirm hattest, und auf einmal nimmst dich da komplett mit, ne, und dann fängst du an, dich damit auseinanderzusetzen, und dann beschäftigst du dich damit, und das ist bei euch ja in vieler Hinsicht so, weil ihr natürlich auch in gewisser Hinsicht, also für mich immer noch außergewöhnlich seid. Das ist jetzt irgendwie, finde ich, nicht so, kannst du nichts so wirklich drüberlegen, keine Schablone.
Ne? Hoffe ich. Also das ist schon bei uns auch Zielsetzung. Deswegen, wenn wir die verfehlen würden, dann wird es uns tatsächlich leid und wehtun. Und dann müssten wir wahrscheinlich auch tatsächlich über die Berechtigung unserer Existenz irgendwann nachdenken. Ich glaube, wie gesagt, also neben der Seele ist es auch immer eine Frage, ich glaube, du hast gerade Glaubwürdigkeit gesagt, aber es ist halt eben, wie weit kannst du dich auf einer Bühne präsentieren und du selbst bleiben? Ne? Da ist bei vielen anderen natürlich viel mehr Kunstfigur dabei, als es bei uns der Fall ist. Natürlich bin ich auch eine andere Person, aber jetzt eben nicht so extrem, wie es für viele andere Künstler und Bands notwendig ist. Und da kann man zum einen mit der Musik natürlich arbeiten, wie interpretierst du diese Musik auf der Bühne, und du musst auch wirklich nicht den besten Tag deines Lebens haben auf der Bühne, aber die Leute erkennen, ob du das, was du da machst, ernst meinst. Und inwieweit die Geschichte fake ist. Ja, also selbst wenn du eine Kunstfigur bist, gibt es einen Unterschied zwischen die Kunstfigur macht da gerade ihre Kunst und will Leute unterhalten, oder die faken. Und wir faken sehr selten. Ich denke auch nicht, dass es jetzt unbedingt immer von den Moves oder von den Bewegungen so sehr abhängig ist, sondern tatsächlich von dem Gesamtpaket. Und ich glaube, und also so die Resonanz, die wir bekommen, lässt mich auch glauben, dass ich da durchaus recht habe, dass das bei den Leuten ankommt.
Das kann ich tatsächlich so bestätigen. Also ich habe auch auf noch keinem einzigen Konzert erlebt, dass die Leute irgendwie ja gelangweilt waren. Das gibt's ja auch ab und zu, dass man sagt, naja, okay, das ist 0815, es wird jetzt wieder runtergedudelt und dann ist gut. Da gab es 2, 3 Konzerte von Slayer. Da hast du gemerkt, jetzt haben die gar keinen Bock und dann sind die auch nach einer Dreiviertelstunde wieder gegangen. Das hat man bei euch noch gar nicht erlebt. Wenn man die ganze Spanne anguckt, von 1988 bis jetzt, da hat sich ja nicht nur die Band enorm weiterentwickelt. Ich meine, das Publikum ist mit alt geworden, sind neue nachgekommen und für jeden ist irgendwo ein Treffer dabei. Und der spannende Teil, den mich da interessieren würde, was ist beim Hansi Kürsch gleich geblieben? Egal wie sich das jetzt, das Musikbusiness hat sich ja enorm geändert. Ne? Früher hast du eine Platte gekriegt und da hast du halt gewartet, bis die da ist und dann hast du die aufklappen können und dann hast du reingeguckt und dann waren die Songs und du hast es noch nicht vorher gehört. Die sind nicht weder im Radio gespielt worden, noch sonst irgendwas, sondern Release-Datum war die Eröffnung des Werkes. Das heißt, hat man ja jetzt hier nicht mehr. Von euch sind jetzt die Songs schon pre-released worden, eine Handvoll. Die sind alle super eingeschlagen. Social Media und Bands ist auch so ein Thema. Was mich aber jetzt tatsächlich vorrangig interessiert, Hansi Kürsch, was hat sich nicht verändert über all die Zeit?
Die Begeisterung. Also du hast gerade von dieser Schallplatte gesprochen, die du damals aufgemacht hast und dann ja, hast du dieses Werk zum ersten Mal gehört. Eventuell kannte man die Band noch gar nicht, hatte nur von dieser Band gehört. Das würdest du, wenn du mich jetzt in einem Plattenladen begleiten könntest, also speziell Plattenläden, die gebrauchte Schallplatten da haben, dann würdest du erkennen, dass mein Tunnelblick auf einmal wieder einsetzt. Und der ist tatsächlich nicht so großartig anders geworden, ist in Buchläden ähnlich. Also wenn ein Buchladen und die meisten Bücherläden haben das Zeug dazu, mich praktisch zu faszinieren, dann bin ich 17, dann bin ich 18, da hat sich überhaupt nichts geändert. Und meine Schwiegermutter hat mal gesagt, die ist jetzt über 80, und kann ich für mich bestätigen, dass egal wie alt du wirst, eigentlich ändert sich deine Gefühlswelt nicht so extrem. Ja? Also man hat sich nicht selbst immer als dann jetzt jenseits der 50 befindenden Menschen im Blick oder empfindet dementsprechend. Natürlich, also vieles ist auch anders geworden und ich habe mich durchaus verändert. Aber einige Grundprämissen bleiben gleich. Die Begeisterung für Musik und für Sachen, die grundsätzlich, und ich kann die nicht alle benennen, weil manchmal passiert es einfach, dass ich dann entdecke, okay, jetzt bin gerade, kickt mich irgendwas so dermaßen, da bin ich wieder 17 oder 18. Da hat sich nichts verändert, definitiv. Und das Schöne ist, bei Blind Guardian, jetzt speziell dann mit Markus und André, da kann ich bestätigen, dass es da auch nicht anders ist. Also das würde alles das, was meine Schwiegermutter in diesen Satz gepackt hat, damals auch noch bestätigen. Man verändert sich optisch, ja, und da kommen Narben zu und Erfahrungen, keine Frage. Aber im Großen und Ganzen ist man derselbe Mensch. Und klar, es gibt Sachen, die desillusionieren einen, auch halt eben Weltgeschehen logischerweise. Aber wenn es um, sagen wir mal, das Substanzielle geht, das ist bei mir relativ gleich geblieben. Also ich war mit 12 Deep Purple Fan, bin heute Deep Purple Fan und es geht nicht nur in der Musik so, sondern in den meisten Sachen. Ich habe mich vom Fußball verabschieden müssen, weil ich eine Verletzung hatte, bin dann Fußballfan, also des Profifußballs gewesen und habe da jahrelang halt eben dann auch Spiele besucht. Das hat mich irgendwann nicht mehr gekickt. Also es verändern sich tatsächlich Sachen. Liegt halt eben aber auch einfach an der Verkommerzialisierung und ja, an der Art, wie da halt eben agiert wird. Ja, also die Spiele grundsätzlich ist besser geworden, aber sagen wir mal so, diese Passion und diese Faszination für einen Verein finde ich zumindest schwerer aufrechtzuerhalten als für eine Lieblingsband.
Welcher Verein war es da, wo du vornehmlich warst oder vielleicht immer noch ein bisschen in der Sportschau heimlich ein bisschen
draufschielen? In der Sportschau heimlich draufschielen ist auch gleich geblieben, letztendlich Eintracht Frankfurt. Man sucht sich seine Lieblingsmannschaft nicht aus, man ist einfach in dieser Mannschaft. Logischerweise KFC Oerdingen, früher Bayer Oerdingen, ist lokal und die spielen jetzt ganz unten, das interessiert mich auch noch. Aber Eintracht Frankfurt jetzt als Beispiel interessiert mich grundsätzlich auch nicht mehr. Nur wenn ich drauf schaue, dann ist da eher noch ein Zucken bei mir zu erwarten, als bei selbst bei Borussia Dortmund oder Borussia Mönchengladbach, die ja lokal viel näher sind und die auch beide gute Teams sind. Aber interessiert mich nicht so sehr. Wenn, dann wäre es eher immer noch Eintracht Frankfurt. Keine Ahnung, kommen halt eben aus der Hölzenbein-Grabowski-Generation und Bernd Nickel. Und mit denen bin ich groß geworden, danach dabei geblieben und habe danach viele Kickers-Fans kennengelernt, die mich mochten, aber die meinen Geschmack halt eben, was Fußballvereine angeht, nicht unbedingt teilen konnten.
Das ist, aber da bin ich ganz bei dir, das sucht man sich nicht aus. Ich leide, also freue mich und leide auch seit inzwischen einem Jahrzehnt, wo ich offiziell Mitglied bin mit dem FC Hansa Rostock. Da muss man sich, für einige Leute muss man sich immer schämen. Für sportliche Erfolge kann man sich freuen, aber ich kann davon nicht los, ich komme da nicht weg. Ich kann mir das nicht aussuchen. Ne? Ich kann jetzt auch nicht sagen, da nehme ich halt Bayern, da kann ich mich öfter freuen oder was weiß ich. Das ist, da musst du einmal durchs Tal der Tränen gehen, umso schöner ist, wenn es dann auch mal irgendwie wieder bessere Zeiten.
Ja, schwierig wird es dann, wenn dann irgendwann so ein großer Sponsor hinzukommt. Ja, also vielleicht hat man dann noch die Möglichkeit.
Das war ja bei Uerdingen eigentlich, wären ja die besten Voraussetzungen gewesen, da richtig durchzustarten.
Genau, aber Bayer war ja immer dabei, ne? Also, oder zumindest am Anfang. Und dann war, wenn du so willst, Bayer Uerdingen immer die Nummer zwei, weil die Vereinsführung und halt eben der Hauptkonzern saßen in Leverkusen und dann hat man gesagt, okay, man pampert die ein bisschen mehr und wollte Bayer Uerdingen auslaufen lassen, aber die haben sich halt eben noch sehr, sehr lange irgendwie durchgehangelt, bis es dann nicht mehr ging. Dann kam KFC und Bayer hat immer mehr die Gelder rausgezogen, bla bla bla. Aber ich meine jetzt auch, wenn man heute sieht, wer da überall wo Geld reinsteckt und wenn dann halt eben auf einmal ja eine Mannschaft, keine Ahnung, Red Bull Leipzig oder so, dann wäre es vielleicht noch die Möglichkeit für einen Leipziger Fan zu sagen, okay, jetzt bin ich raus. War keine Ahnung, ob es so gewesen ist. Aber da wäre vielleicht die Möglichkeit, dass man nochmal umdenkt, weil es dann einfach so kommerziell wird, dass man vielleicht seine Urpassion verliert, weil praktisch der Urverein ja auch nicht mehr da ist.
Ich würde das Thema Passion gerne nochmal aufgreifen. Du hast vorhin gesagt, ob du in einen Plattenladen reinläufst oder in einen Bücherladen. Das ist ja das, was Blind Guardian auch mit ausmacht. Das ist so eine Maximalkomplexität auch in den Lyrics. Es gab ein Interview, da hast du gesagt, ne, das, wenn sich wenigstens mal jemand die Texte richtig anhören würde, wäre das super, weil dann sieht man auch, dass sich da jemand Mühe macht. Kann ich nur sagen, ja, keine Angst, die Leute gucken danach. Das ist relevant. Und das spiegelt ja auch die insgesamt Spielkomplexität wider. Ihr seid ja jetzt eine Band, die hat Songs, die haben nicht so viele wiederholende Elemente drin, sondern es ist ja eher Stories. So Kurzgeschichten, die ihr da pro Song erzählt oder auch insgesamt für ein Konzeptalbum, das alles aufeinander abgestimmt ist, wo ich eigentlich hin will. Ich habe jetzt mal geguckt, das Albumcover von Peter Moorbacher, völlig spannend, weil das auch so ein bisschen ausbricht. Ja, ich habe jetzt mal auch einen Farbvergleich gemacht mit all den anderen Blind Guardian Covers und das ist das hellste, das ihr bisher hattet. Die Battalions of Fear hatte noch einen ähnlichen Weißanteil, aber das war's. Und dann habe ich geguckt, wo kommt es denn eigentlich her? Und es gibt von Peter Moorbacher ein Angelarium. Der beschäftigt sich sehr viel mit Engeln, muss man dazu sagen. Also fantastisch, Leute, googelt das, ja, guckt da mal danach, sieht ganz tolle Bilder dabei. Und den Engel, den ihr ausgesucht habt, ist der Engel des Krieges. Ja, warum denn ausgerechnet der jetzt? Also da gibt es ja noch jede Menge andere, die auch gut gepasst hätten.
Ja, und teilweise auch brutalere und Engel, auf die dieser Begriff Engel des Krieges noch mehr gepasst hätte. Wir haben tatsächlich überhaupt nicht auf den Namen geachtet. Ich tue mich auch immer schwer, wenn ich halt eben gefragt werde, wie heißt denn dieses Bild? Das heißt Gadriel, wenn mich nicht alles täuscht. Und ist uns überhaupt nicht aufgefallen, als ich mit Peter praktisch verhandelt habe über diese Artworks und auch darüber, ob er für uns ein Artwork macht und die freistellt, da hat er halt eben diesen Namen immer benutzt und wir sind genau auf diese Seite gegangen, Angelarium, und hatten uns diese Bilder angeguckt und André hatte die dann gesaved und ich hatte die nur als JPEG 10, 9, 8, 7, 6 kennengelernt. Also ich wusste überhaupt nicht, wie die Bilder heißen. Und das ging wahrscheinlich den anderen auch. Wir haben uns einfach nur die rausgesucht, die wir am besten gefunden haben. Ich fand, also Engel und Guardian, also Wächter, ist nicht so weit auseinander. Da hat es schon gepasst. Wie gesagt, inhaltlich sind wir jetzt auch auf dem neuen Album sehr mystisch, teilweise halt eben schon so ein bisschen religiös oder zumindest halt eben wer in Richtung Religion unterwegs. Und hab dann halt eben diese Korrelation auch interessant gefunden, auch dass seine Seite Angelarium geheißen hat und dass es da um Engel geht, ist mir am Anfang nicht aufgefallen. Ich fand nur die Kunst grundsätzlich so unfassbar stark, dass für uns als Band dann auch überhaupt nicht die Diskussion bestand, ob das passen könnte oder nicht. Dann halt eben die inhaltliche Nähe, die wir dann herausgefunden haben, ja, und dass es der Engel des Krieges ist, ist ein reiner Zufall gewesen. Für mich war es tatsächlich dann so, dass ich speziell dieses Artwork sehr gut auch mit Violent Shadows verbinden konnte. Da geht es um Stormlight Archives, eine grandiose Geschichte von Brandon Sanderson. Mhm. Und um Kaladin Stormblast, also einen dieser höheren Wesen, könnte man sagen. Also auch jemand, der durchaus übernatürliche Fähigkeiten hat. Und sein Weg ist der Weg des Kriegers. Deswegen war für mich da die Relation schon gegeben und die Analogie. Und ich fand es super passend, dass es dann tatsächlich der Engel des Krieges ist, war ein reiner Zufall. Wir haben mit Architects of Doom, da geht es ja, letztendlich um sich immer wiederholende Katastrophen aus den Fehlern, die wir nun mal machen, heraus. Aber da gibt es ja auch diesen, wie heißt sie jetzt, basiert auf Battlestar Galactica ein bisschen. Mhm. Und da gibt es den The Harbinger of Death, ne? Und das ist praktisch auch der Todesbote, der Engel des Todes, wenn du so willst. Auch da ist diese Relation per Zufall entstanden. Wirkliche Zufälle gibt's nicht, da bin ich felsenfest von überzeugt, aber Sachen finden sich. Und ich fand's sehr passend. Du sagtest gerade, dieses Cover hat halt eben diesen Weiß-Anteil. Irgendwer im Interview sagte mal zu mir, dieses Cover ist in erster Linie eins, nämlich weiß. Ja, in weiß sind mehr oder weniger, reflektieren zumindest alle Farben. Und von daher fand ich es dann auch sehr, ja, wie soll man sagen, sehr speziell und eben sehr vielfältig.
Also, jetzt, da ich höre, das ist eher so ein Zufallstreffer gewesen. Und hinterher entpuppt sich dann, dass das nicht nur einfach jemand ein gemaltes Bild hatte, sondern dass da eine Story hinten dran steckt. Und das eher, je tiefer du einsteigst, umso komplexer wird es, die Gedankenwelt, der sich, was sich derjenige gemacht hat, um das Bild zu zaubern, dann passt es auch wieder. Ne? Also es ja. Finde ich, das, wie du sagst, es ist nicht nur so oberflächlich und auch Fußballclub jetzt wieder irgendwann hat sich eingekauft und dann wird es halt kommerzialisiert, sondern da ist eine Story dahinter, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und deshalb passt es, glaube ich, auch dann ganz gut. Ne?
Ja, passt auf jeden Fall. Es war auch so, dass wir zu keiner Sekunde darüber nachgedacht haben, dass es ja letztendlich aus der Konserve ist. Er hat es ja nicht nur für seine Seite, sondern für sein Portfolio grundsätzlich als Hauptwerk benutzt. Und für ihn war es auch überhaupt kein Thema, uns dieses Bild zur Verfügung zu stellen. Er hat gesagt, hey, God Machine, Blind Guardian, ich habe eine Idee, ich mache euch ein Cover. Das kann man, das ist zum einen Booklet zu finden, zum anderen aber auch bei der Nuclear Blast Deluxe-Version, die haben dieses Artwork, was Peter für uns praktisch kreiert hat, dafür genutzt. Für uns war keine Frage, dass wir für das, was uns am besten gefällt und was für uns am besten The God Machine definiert, benutzen würde. Und auch da wieder wunderbar, normalerweise ist bei uns häufiger doch vier Stühle, vier Meinungen. Alle vier Leute haben absolut das Gleiche gesagt und auch das Gleiche empfunden.
Perfekt. Aber das ist ein schöner Einstieg ins Album direkt. Was ist denn von dem Album dein, gibt es da einen Lieblingstitel?
Ja, ich vermute mal, das wird sich häufiger ändern, aber jetzt über die Phase und auch über die Produktion hinweg war es bei mir Architects of Doom tatsächlich. Weil es einfach ein brachialer Song ist, sehr episch. Am Anfang habe ich gedacht, okay, wir sind vielleicht noch zu nah an Beyond the Red Mirror, ist die zweite Nummer, die wir komponiert hatten. Aber aufgrund dieser Intensität, die wir in der Produktion praktisch auch noch mehr ausgearbeitet haben, ist es für mich so der herausstechendste Song. Mit dem gehen wir auch am Freitag nochmal als Single an den Start. Mhm. Hat jetzt nicht mehr viel zu sagen. Die Leute kennen vier Nummern und dann gibt es ein bisschen Destiny in irgendeinem der Videos, die jetzt veröffentlicht worden sind. Also man weiß ungefähr, worauf man sich einlässt, denke ich. Aber ja, sagt doch ein bisschen aus, dass jeder in der Band da für die Nummer doch auch nochmal viel Liebe empfindet und die für stark empfindet. Wir vertun uns häufig. Das kann durchaus passieren, dass wir jetzt nicht den Hit auf der Platte erkennen und wir erkennen auch manchmal nicht, ob, wenn es eine Nummer ist, die vielleicht zu viel für die Leute ist. Also jetzt bei Fly war uns schon klar, dass es natürlich eine moderne Nummer ist, aber ich hätte nie gedacht, dass so viele Oldschool-Leute jetzt speziell damals mit Fly so viel Probleme haben würden. Ansonsten hätten wir vielleicht This Will Never End als erste Single veröffentlicht. Mhm. Für uns war es damals das richtige Statement und da lagen wir halt eben in der Bewertung, ob Leute das jetzt grundsätzlich gut finden oder ob es nur für eine bestimmte Gruppe ist, sicherlich falsch. Valhalla haben wir nicht erkannt. Das kann immer mal passieren, deswegen Architects of Doom mag halt eben dann auch nur Mitläufer werden. Aber gerade im Moment habe ich so den Eindruck, das ist die, die mich am meisten anspricht und ja, muss ja dann auch so um auf mein Umfeld hören und meine Frau und mein Sohn sehen es ähnlich und ohne, dass ich irgendwas gesagt habe. Also ich lasse die absolut ohne meinen Einfluss erstmal in Sachen reinhören und will dann natürlich auch herausfinden, was da am besten ankommt. Und da gehörte Architects of Doom auf jeden Fall dazu.
Stefan, du hattest ja, als wir uns kürzlich noch besprachen, war das, glaube ich, auch der, kann das sein? Das war auch der erste Song, der dir irgendwie als auffälligster oder als vielleicht sogar dein genau, Bester
das,
auf der Platte.
Ich habe das aufgeschrieben, Architects of Doom. Ich schreibe immer sonst so, also fängt sanft an und hinterher kracht's und ein Mittelteil ist ein bisschen komplexer oder da gibt's dann nur Gitarrensolo oder so. Sowas schreibe ich mir dann auf und da habe ich nur reingeschrieben, absoluter Liebling. Abwechslungsreich, reißt komplett mit und hinten raus dann, was war denn das jetzt? Also das hat einen so überrollt, wenn du so mitgerissen wirst von was und du bist einfach nur noch Beifahrer, ja, oder du sitzt in diesem kleinen Schlauchboot und wirst dann von Gefühl links nach Gefühl rechts geschwappt und das ist sensationell gut. Also da kann ich einfach sagen, Treffer. In der Mitte der Platte, muss man auch dazu sagen, super positioniert. Für Destiny müssen wir auch noch sprechen, den hast du kurz erwähnt gehabt. Das ist ein Song, da hätte ich auch gesagt, der kommt ganz zu Beginn. Am Anfang der Platte hätte der, glaube ich, auch ganz toll funktioniert. Wie legt denn ihr so die Reihenfolge fest? Wie macht ihr sowas?
Manchmal entsteht die durch einen Zufall, weil irgendwer gerade auch wieder intuitionsmäßig die festgelegt hat. Man hört die und sagt, okay, die könnte es schon sein. Justiert vielleicht noch mal ein bisschen. In dem Fall haben wir schon ein bisschen länger diskutiert und hatten verhältnismäßig schnell eine Reihenfolge, die wir als gut befunden haben, aber und das ist die jetzt auch auf dem Album zu hören ist. Ich hatte am Anfang ein bisschen...
Also alles andere wäre jetzt ein bisschen verwunderlich. Ja. Dann wird das wäre eher diktatorisch. Irgendjemand hätte sich durchgesetzt.
Ja gut, jetzt kommt mein Aber. Also meine Überlegung ist tatsächlich die gewesen, dass mit Destiny zum Schluss, ich persönlich fand Blood of the Elves, die Nummer ist auch sehr gut angekommen, also man spricht hier nicht von Lückenfüllern. Wir haben uns bei den neuen Nummern ja Gedanken gemacht und vieles andere ist zumindest erstmal zurückgestellt worden. Und wir haben gesagt, okay, das sind die neuen Nummern, die sprechen eine Sprache. Die können wir auf dem Album so zusammenführen, dass jeder zu jedem Zeitpunkt gut unterhalten wird. Aber ich hätte gesagt, die drei letzten Songs sind die für mich persönlich drei schwächsten auf diesem Album. Und also Destiny gehörte dazu, wobei Destiny eben in der Tradition von einem epischen Blind Guardian Song steht und B, auch ähnlich wie Architects of Doom, finde ich, an und für sich die stärkste neue Handschrift hat, wo man, also ich zumindest das Gefühl habe, da sind Sachen, die haben wir so in der Art noch nicht gemacht, und das ist für uns logischerweise immer am spannendsten. Aber vom Hörgefühl hätte ich gesagt, okay, Blood of the Elves, Destiny da hinten, kleines Risiko. Nur ich hätte nicht gewusst, anders als du, wo ich sie hinstecken soll, weil Destiny in der Mitte hätte ich mir als zu sperrig vorgestellt. Und von daher ist dann diese Songlist auch von mir so durchgewunken worden. Aber es ist tatsächlich das Bedenken, was ich angebracht hatte, hey, mit Be No More, Blood of the Elves und Destiny sind für mich die individuell gefühlt schwächsten Songs hinten gelandet, und wir haben vorne halt eben einmal von 1 bis zum, ich glaube, das ist dann Architects of Doom auch, bis zur 6 diese Abrissbirne. Ja. Ich hoffe, dass die Leute praktisch dann den Schluss nicht als Downer empfinden. Mittlerweile würde ich auch sagen, Destiny ist der perfekte Abschluss, und ich habe da meine Zweifel nicht nur überwunden, ich muss sagen, die sind schwachsinnig gewesen. Auch Let It Be No More ist eine sehr starke Nummer gewesen. Auch mit der habe ich so ein bisschen gehadert, weil da noch ein Part drin gewesen ist, der jetzt nicht mehr drin ist, den ich persönlich nicht so gut gefunden habe, beziehungsweise irreführend. Und wir haben den durch diesen Intro-Part ersetzt, der jetzt da ist, der wesentlich besser passt. Von daher ist da auch das Gesamtbild jetzt wesentlich homogener wieder. Aber das sind, glaube ich, so wahrscheinlich die heimlichen Faves zum Schluss. Also Destiny wird wachsen bei den Leuten, bin ich mir ziemlich sicher. Und Let It Be No More ist im Grunde genommen wahrscheinlich von Moment 1 an halt eben so auch ein bisschen die Nummer, die ein bisschen aufmacht, weil nach den 6 Nummern, die davor sind, ist man, glaube ich, die man davor zu hören bekommt, ist man ganz froh, dass man dann doch mal auch ein bisschen was Gediegeneres bekommt.
Ja, und es ist ja wirklich komplett, also im positiven Sinne, Let It Be No More für mich die komplette Bremse, ne? Während vorher wirklich Attacke war, was mich persönlich ja komplett anspricht, ist es die komplette Bremse, Anti-Attacke und quasi erstmal Raise Your Fist, alle stehen da, haben Gänsehaut ne, und schreien irgendwie mit. Von daher hat mich das, also das fand ich wirklich, das war, ich habe mir 3 Songs rausgeschrieben, die mich, sagen wir mal, ich die ganze Vergangenheit nicht mitgemacht habe, sondern nur partiell dann Sachen immer wieder gehört habe, sind mir halt auch wirklich Sachen aufgefallen. Deliver Us From Evil als ersten Song finde ich perfekt, weil der bereitet dich perfekt auf das vor, was in diesem Album kommt. Der hat alles einmal reingespielt, ne? Du weißt genau, es wird hier Attacke geben in diesem Album, und es wird aber auch die epischen Parts geben in diesem Album. Du hast rhythmische Finesse, also du hast schon da einen coolen Schlagzeuggroove gleich am Anfang, mit dem du abgeholt wirst. Das heißt, das ist so weit weg von 0815, dass du weißt, hier da kannst du gespannt sein, und dann fächert sich das in den einzelnen Songs langsam auf, ne? Bei mir mag einfach gedacht sein, mein absoluter Favorite, Violent Shadows, das nur voran, ne? Kürzester Song auf der Platte, einfach nur, zack, geradeaus, weiß nicht, 4 Minuten 17 oder was, ja, was der hat, ne? Und dann eben diese komplette Bremse mit Let It Be No More, finde ich perfekt, ne? Und danach, das andere sind dann halt Sachen, da muss man die Zielgruppe sein, mit eben viel Poesie und Prosa, vielleicht, genau, da muss ich noch reifen. Ich persönlich, für mich. Da muss ich den kleinen Käse noch irgendwie rausholen.
Und muss ich bin ganz froh, dass wir diese Poesie und Prosa da haben, weil...
Na klar, es muss ja auch, darf ja für jeden was dabei sein, das meine ich ja. Du hast hier wirklich, du hast ohne den einen vor den Kopf zu stoßen, hast du jeden angesprochen, und das finde ich hervorragend in der Auswahl und in der,
ja, Mischung. Ich bin auch ganz zufrieden. Trotzdem haben die haben alle so eine Vehemenz, und deswegen, also mit Wine and Shadow bist du gar nicht so weit weg. Das ist schon eine der stärksten Nummern auf dem Album. Wir hatten ja damals, als wir dieses Virtual Wacken gespielt haben, auch andere Nummern fertig. Ja, und Wine and Shadows war zu dem Zeitpunkt die jüngste. Wir haben uns dann entschieden, okay, wir lassen den Knüppel aus dem Sack und hauen mal richtig drauf und machen halt eben nur Oldschool-Geschichten, die halt eben so diese Handschrift tragen, und da hat Wine and Shadows besser, super reingepasst. Deliver Us From Evil hätte aber in Theorie genauso gut reingepasst. Nur Ja. Bei Violent Shadows ist es tatsächlich so gewesen, dass wir den eben auch noch mal ein bisschen anders bewerten als Blood of the Elves oder Deliver Us from Evil. Der hat halt eben fast schon, was André extrem wichtig ist, so eine, ich sag mal, eine Slayer-eske Handschrift. Da braucht man tatsächlich dann nicht mehr lang noch mehr Zeit im Song zu verbringen. Der muss schnell zum Thema kommen und auch zu einem Ende. Auch für Frederik, glaube ich, ganz dankbar, dass der nicht so lang ist. Der muss da ganz schön reinkommen. Aber es ist tatsächlich irgendwo eine Battle-Nummer gewesen, die zu einem Zeitpunkt entstanden ist, wo wir schon gut im Songwriting waren, aber trotzdem natürlich uns immer noch so ein bisschen befehdet haben, weil bestimmte Missstände gibt's immer. Da gibt's zu viel Leadgitarren, da gibt's zu viele gefächerte Gesänge, bla bla bla. Ich habe André hat gesagt, komm mal mit relativ geradlinigen Gesängen. Ich habe gesagt, geradlinige Gesänge bekommst du nur, wenn ich einen geradlinigen Song bzw. gutes Riffing krieg. 2 Tage später hatte ich halt eben mehr oder weniger einen halbfertigen Song. Dann habe ich meinen Kram da drauf gemacht, innerhalb von auch 1,5 Tagen oder noch weniger. Ich habe im Grunde genommen bloß einmal raufgesungen, habe es dann an unseren Ink gegeben, habe gesagt, so, das kannst du so zurückschicken. Jetzt hat er seinen scheiß Gradlinien gesagt.
Und zack, fertig.
Mit Speck fängt man Mäusen. Also es ist Mäuse. Es ist einfach so, ja. Also in der Einfachheit liegt, wie bei ACDC ja auch, ein bisschen die Genialität. Da muss man dann auch nichts mehr verändern. Und das haben wir auch nicht. Wir haben die Nummer jetzt 3 oder 4 Mal aufgenommen. Und die Substanz bleibt immer gleich stark. Und du kannst dich wirklich auch auf die Substanz berufen. Dieses bisschen Chichi, was dazukommt und was wir jedes Mal ein bisschen anders gestalten, ist vollkommen uninteressant. Und so wird es auch live sein. Die Nummer können wir verhältnismäßig schnell, und das ist bei uns auch relativ selten, gut spielen. Und ich gehe davon aus, dass die Leute auch abholen wird. Von daher ist eine super Nummer. Deliver Us from Evil war für uns auch so eine Herzensangelegenheit, weil wir natürlich auch immer so ein bisschen damit hadern. Ja, wir wollen schnelle Sachen machen. Wir wollen auch praktisch diesen Core-Fan erreichen, der die frühen 80er, die 80er-Phase und die frühe 90er-Phase gut findet. Wir wollen aber auch nicht tatsächlich wirklich dahin zurück und ein zweites Journey Through the Dark schreiben. Können wir nicht und wollen wir nicht. Also ist beides. Ne? Oder wenn wir es könnten, wird es nicht so gut werden. Aber wir wissen, dass praktisch so diese genetische Information immer noch da ist, und was daraus entsteht, ist für uns spannend. Und Deliver Us from Evil, wie du schon sagtest, hat ein bisschen was von allem. Da ist diese spieltechnische Finesse drin. Du hast halt eben schon die ersten kleinen Tempowechsel, Harmoniewechsel, hast einen grandiosen Refrain, du hast halt eben sehr viel epische Stimmungen, die in so einer Nummer gar nicht so einfach unterzubringen sind. Und deswegen war es für uns halt eben auch eine logische, aber auch eine Bauchentscheidung, für die Nummer zu gehen, als wir den ersten Titel vorgestellt hatten. Was mir nicht so klar gewesen ist, und das habe ich dann den Kommentaren teilweise entnommen, dass die natürlich auch eine geradlinige Form der A Night at the Opera sein könnte. Es hat ein bisschen was von diesen Titeln, die da drauf waren. Precious Jerusalem ist da die erste Nummer gewesen. Ist ein grandioser Opener, aber viel komplexer und viel, viel schwerer zu greifen. Die Nummer ist, obwohl die so komplex ist, unheimlich leicht zu greifen, finde ich zumindest.
Ja, absolut. Absolut. Du hast jetzt so beiläufig was erwähnt. Ich habe jetzt natürlich auch geguckt, Deliver Us from Evil. Ist ja, von was singt der Mann denn da? Ja, wer zur Hölle ist denn die Brigitte? Ja, und was macht die denn so? Und dann fängst du halt an zu googeln, und irgendwo im Text kommt ja auch Salem drin vor. Und dann siehst du, es sind die Hexenprozesse von Salem, die ihr da rausgepickt habt. Und die Namen, die Abigail, das sind ja alles die, auf die Finger gezeigt worden ist. Das war New England hoch zu New Hampshire. Jetzt jeder, der sich in den Staaten nicht so gut auskennt, ich war gerade zufälligerweise in New Hampshire, deren Motto ist Live Free or Die. Tatsächlich ist das
Motto.
Ist das Motto des Staates, da ist, du musst dich nicht anschnallen, du musst keinen Helm tragen, wenn du Motorrad fährst und so, und kannst mit Waffen durch die Gegend laufen, und du merkst schon, da ist auch genau diese gewisse Hybris da, Dinge völlig aus Egozentrik heraus übersteuern zu können. Ich finde, der Song reißt diese Hexenprozesse komplett parallel dazu genauso ab. Also nicht die Hybris, sondern alles, was du an Elementen reinpacken kannst, Und diese Tragik, ja, von Menschen, die auf einmal nicht mehr wissen, warum dass sie das tun, ja, das sieht man direkt. Also finde ich herausragend.
Du hast ist aber auch, Entschuldigung, ist immer ein bisschen Spiegel der Gesellschaft, und zwar jeder gespiegelt. Ja. Ich hatte irgendwann mal gesagt, ne, wer ohne Sünde ist, der werfe mit dem ersten Stein. Sinngemäß, ne, niemand ist ohne Sünde, und das wird häufig vergessen, und alles, was danach passiert, ist halt eben Hysterie.
Ja, genau. Ich habe geguckt gehabt, der Song hat roundabout, also 1,8 Millionen Mal ist das Video abgerufen worden bisher, das ist schon üppig, das ist nicht verkehrt, und du hast es so in so einem Nebensatz gesagt, du hast gesagt, naja, dann gucke ich, was die Leute so schreiben. So hast du es nicht gesagt, aber in den Kommentaren geguckt. Ist Social Media für dich relevant? Für Sie, sehen Sie mal. In Social Media Kommentare. Und vor allem Kritik ist ja so ein Teil. Ich meine, ich habe jetzt auch die Kommentare mit durchgelesen für alle Songs, die released worden sind. Nicht alle 3 Millionen Kommentare, aber einen wesentlichen Teil davon. Und da ist ja nichts Negatives bei. Das ist schon, also auf der einen Seite tragisch, ja, entweder hast du nur so eine Fanboy-Gruppe, auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön zu sehen, ne, dass die härteste Kritik, die ich gelesen habe, ist, na, ich höre eher Doom, das ist jetzt nicht ganz so mein Cup of Tea. So, das war das Maximalste an Kritik, was ich gelesen habe in den Kommentaren. Geht dich sowas an? Also interessiert dich sowas massiv?
Massiv nicht. Wir gucken natürlich drauf, und jetzt speziell bei den Videos war für uns jetzt auch interessant zu sehen, weil wir auch da ein etwas anderes Konzept gewählt haben, nämlich viele Videos, die sehr bandbezogen und diesen ganzen Schnickschnack so ein bisschen nach hinten gestellt. Also es geht im Grunde genommen nur um den Song und halt eben irgendwo auch noch eine visuelle Darstellung mit abzuliefern. Und für uns war wichtig zu sehen, wie das angenommen wird, und das wird gut angenommen, weil den Leuten die Musik wichtiger ist als letztendlich dieser ganze visuelle Popanz, den du da eventuell noch gestalten kannst und der meistens dann ja auch nicht wirklich gut rüberkommt. Und da sind die Sachen, die wir gemacht haben, für uns so ein Versuchsfeld gewesen. Das kann man vielleicht noch anders oder noch besser vielleicht auch machen, aber im Großen und Ganzen transportieren diese, ich nenne sie jetzt mal Live-Videos, nur die Musik oder die Botschaft der Musik und der Performance. Und das kam gut an, und das war für uns schon halt eben wichtig herauszufinden bei diesen ganzen Feedbacks. Wir gucken drauf, und man muss da die Kirche im Dorf lassen. Ab und an ist auch mal eine berechtigte Kritik dabei, aber im Großen und Ganzen darf man sich von beiden nicht abholen lassen. Ja, also es ist tatsächlich so, dass in erster Linie auch Fans die Sachen sich anschauen oder anhören, und logischerweise ist der Blind Guardian-Fan auch eher geneigt, was Positives zu schreiben. Wenn es was Negatives ist, wenn es konstruktiv ist, ziehen wir uns das durchaus auch ab und zu mal an. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns da in irgendwelchen Seelennöten befinden würden, wenn wir was Negatives lesen würden. Und genauso feiere ich jetzt auch keine Party, wenn da 10.000 Leute sagen, hey, ist super geworden und ist die geilste Platte aller Zeiten und ihr werdet den Weltdurchbruch schaffen. Da gehen wir verhältnismäßig rational mit um. Vieles lassen wir auch dann logischerweise eher beobachten, und es wird uns mitgeteilt, aber wir schauen logischerweise immer mal rein, so viel Ego ist schon da.
Also ich habe auch so den Eindruck, Blind Guardian ist Social Media technisch aufgewacht in der letzten Zeit. Also es war eher ruhig um die Band, war nicht so viel Medienpräsenz oder Social Media Präsenz da. Das ist besser, oder nicht besser, also nicht schlechter oder besser, sondern es ist anders geworden, es ist einfach mehr sichtbar. Ich habe jetzt auch die Videos von euch auf YouTube angeguckt, das Entstehen des Albums. Part 1 habe ich mir angeguckt. Das sieht ja alles sehr familiär aus. Also ich glaube, ihr habt auch das Glück, privat irgendwo ein Studio rumstehen zu haben, wenn ich das richtig weiß.
Ja.
Und in einem anderen Artikel, der über das Album geschrieben worden ist, war auch schön zu hören, das Album müsste eigentlich jeder sofort in die Hand gedrückt bekommen, jeder Erdenbürger und die Neugeborenen auch. Ja? Aber die Neugeborenen brauchen nicht meinen, dass sie irgendwas geschenkt kriegen auf dem Planeten, die sollen erstmal Geld verdienen. Und der Blick dahin, dann zu sagen, wir sind eine alte Band. Also es ist halt so. Ihr seid ja schon älter als 88. 88 war ja nur Blind Guardian Debütalbum. Euch gab es ja vorher schon. Und wir hatten es vorher kurz angerissen, das Album wird komplett anders veröffentlicht. Und wir haben jetzt auch noch ein Earbook, habe ich gesehen, was es gibt. Digipacks und Vinyls in 1000 Sorten und Varianten. Und so, das hat sich ja auch alles geändert. Früher hast du das schwarze Ding gekriegt und wenn du Glück hast, konntest du es aufklappen, ja, und dann war innen drin noch ein paar andere Bilder. Und passiert da noch mehr von euch? Also ihr habt ein virtuelles Konzert gespielt. Das Corona hat natürlich hart gelitten. Wenn ich mir überlege, euch fehlt der komplette Chor zu The Bard Song. Kannst du den Text noch oder musst du dich inzwischen aufs Publikum verlassen? Also ich meine, das ist ja was, das wird immer herausragend toll mitgesungen. Das ist... hat euch sowas gefehlt? Also ihr habt 2021 vier oder fünf Konzerte nur gespielt. Das ist schon eine harte Zeit gewesen, glaube ich.
Ja, war eine harte Zeit. Wir konnten die zum Glück mit dieser Produktion relativ leicht überbrücken. Und nur fünf Konzerte hört sich nicht viel an, aber da sind wir, glaube ich, relativ weit vorne. Wir hatten das Glück, dass die dann angesetzt waren, auch stattgefunden haben. Es gab ein paar Sachen, die gecancelt werden mussten, aber im Grunde genommen hielt es sich in Grenzen oder wir konnten es rechtzeitig erkennen, wie mit unserer Somewhere Far Beyond Tour, die uns jetzt halt eben immer noch so ein bisschen auf der Seele liegt, weil eigentlich müssten wir am Freitag mit The God Machine auf Tour gehen. Was machen wir? Wir gehen mit Somewhere Far Beyond auf Tour. Man wird The God Machine nicht gerecht, wenn wir jetzt halt eben sagen, ja, wir sind zwar mit Somewhere Far Beyond unterwegs, aber ihr kriegt ja noch 3-4 Nummern vom neuen Album. Also wird das letztendlich sträflich vernachlässigt werden müssen, weil der Fokus ist eben eher auf den alten Sachen. Das ist schon ein bisschen schwierig. Die 2 Jahre holen wir auch nicht zurück. Ich glaube, das ist so... Den Leuten vielleicht klar, aber der Politik ist das, glaube ich, nicht klar. Dieses Geld, was wir im Grunde genommen in 2021 und 20 hätten verdienen können, verdienen wir jetzt. Also die 2 Jahre sind weg, da ist nichts mehr. Es gibt Menschen, die haben mehr gelitten, keine Frage. Aber für Künstler ist es hart, weil du auch nicht weißt, wie du deine Zukunft in Form von Konzerten planen solltest. Ja, wir müssen wirklich warten, dass wir diese Shows abgespielt bekommen, bevor wir weiter planen können. Ne? Das ist schon sehr problematisch. Aber wie gesagt, die Phase an sich konnten wir mit den Aufnahmen zum Album nutzen. Das haben wir auch. Wir haben ein Jahr tatsächlich noch verloren wegen dieser Lieferengpässe. Deswegen kommt das Album erst jetzt. Deswegen mussten wir uns auch andere Gedanken machen, wie wir die Songs und dieses Album bestmöglich präsentieren können. Ansonsten hätten wir, glaube ich, keine 4 Songs vorher veröffentlicht. Die Zeiten haben sich geändert. Physisches Produkt ist auch für viele nicht mehr so wichtig, wie es mal gewesen ist, für uns schon. Deswegen gibt es diese ganzen verschiedenen Varianten, von denen du gesprochen hast. Und wir geben uns nach wie vor größte Mühe bei der Erstellung. Und da geht es nicht nur ums Artwork, sondern ums gesamte Paket, ja, das ist für uns Herzensangelegenheit. Da sind wir, wie gesagt, auch immer noch Fans und wollen es halt eben für uns selbst so schön und so gut wie möglich haben. Fehler passieren immer. Jetzt hatten wir genügend Zeit. Auch das halt eben Vorteil. Da sind verhältnismäßig wenig Fehler passiert. Den Bard-Song kann ich noch auswendig lernen. Ich fände es nur schade, wenn ich den tatsächlich mal wieder komplett singen müsste. Es sei denn, wir wollen den nochmal aufnehmen. Was wir haben, genau. Wir haben für die, aufgrund dieser Anniversary-Tour, tatsächlich ist Somewhere Far Beyond 30 Jahre alt geworden. In diesem Jahr haben wir dieses Album nochmal aufgenommen und da blieb mir gar nichts anderes übrig. Und deswegen weiß ich, dass ich den Text noch kann. Ich wollte die Nummer nochmal singen. Da sind wir tatsächlich auch relativ gut jetzt natürlich mit durchgekommen. Das waren die Vorteile. Wir konnten uns kreativ durchaus austoben. Wir sind ja auch mit den Sachen, die auf der God Machine zu hören sind, noch längst nicht fertig. Wir hatten ein paar mehr Songs komponiert, die wir dann aber zurückgestellt haben, weil die nicht die gleiche Sprache gesprochen haben. Aber auch die müssen irgendwann veröffentlicht werden und vollendet werden in Form von einer Produktion. Also das sind alles so Sachen, die in den 3 Jahren passiert sind. Von daher sind wir da ganz gut aufgestellt. Social Media, wir sind irgendwann aufgewacht. Du hast es so gesagt und es ist auch so gewesen. Wir hatten es schon vor, aber man brauchte Zeit. Die Zeit haben wir wenn du so willst, erst nach Beyond the Red Mirror gefunden und vor Legacy of the Dark Lands, wo wir uns mit Leuten zusammengesetzt haben und das Konzept noch mal ein bisschen überarbeitet haben. Wir werden unterstützt, wie gesagt. Das ist schon unser Content, den müssen wir zur Verfügung stellen, kann niemand anders. Aber wenn du jemanden hast, der praktisch dir auch ab und zu mal einen Vorschlag macht oder vielleicht die Sachen auch für dich verwaltet, dann ja, verliert man damit nicht ganz so viel Zeit und das hilft. Und momentan muss ich sagen, die Welt so ganz verändern werden wir nicht. Also es wird sich alles weiter in Richtung soziale Medien und digitale Medien, denke ich mal, entwickeln. Und da sollte man das auch nicht komplett ignorieren.
Nein, das ist ja, also das ist ja, erstens ist es, wenn du, also du, man lebt ja eine ganze Weile von der Bestandsfanbase, aber in Anführungszeichen, wenn du heutzutage die Jugend akquirieren willst, ne, die halten sich halt da auf und da musst du halt dann irgendwo aktiv sein, musst sie immer wieder bespaßen, sie sind kurzweilig, ja, sie können sich nicht länger auf irgendwas konzentrieren und das muss irgendwie bespielt werden mit irgendwas. Und das Zweite ist ja gerade in dieser Zeit, wo es keine Konzerte gibt, wo du nicht dich persönlich den Leuten präsentieren kannst, ne? Da ist es wahrscheinlich, wurde es da umso wichtiger, irgendwo digital irgendwo den Leuten sich zu präsentieren und zu sagen, guck mal, wir machen hier was, und wenn es nur irgendwo ein Foto aus einem Proberaum oder meinetwegen aus dem Studio ist, wo die Leute sehen, da passiert was, ne? Da wäre jetzt auch die Frage, ihr seid ja, wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, auch mit Blick auf die Uhr, ihr habt jetzt ein Mammutprogramm. Ihr startet am 2.9. und gefühlt seid ihr bis Mitte Oktober, also erstens nicht mehr zu Hause und zweitens jeden Tag, gefühlt jeden Tag auf der Bühne. Frage A. Wird da quasi, werdet ihr Insta-Live-Stories machen und werdet ihr da quasi die Leute daran teilhaben lassen? Und B, freut ihr euch?
Ich fange mit B an.
Das wird heiß. Ich sehe, das ein oder andere ist sogar schon ausverkauft. Also ihr müsst mit vollen Hallen rechnen. Obacht. Ja, so viele Leute.
Ich habe die neuen Zahlen heute gekriegt. Es wird eng, ja. Die meisten sind jetzt ausverkauft tatsächlich. Wir freuen uns. Ja. Es ist unser täglich Brot. Wir haben es jetzt auch das. Das ist ein Ergebnis der letzten 2,5 Jahre. Nachdem wir dann beim Rock Hard Festival die erste Show gespielt haben, die erste echte Show, wenn man so will, haben wir erfahren, was Demut ist. Und ich glaube, auch jeder, der da gewesen ist, einfach zu sehen, dass praktisch beides oder alles drei, die Band, die Musik und die Fans zusammenkommen und dann halt eben dieses Ereignis inszenieren zusammen, war ein echt bewegendes Gefühl. Und dieses bewegende Gefühl ist geblieben. Und wir haben immer Bock gehabt auf Spielen. Ich glaube, deswegen haben wir diese Glaubwürdigkeit auch auf der Bühne. Für uns ist das nie Business as usual. Ja, es gibt halt eben Highlights, aber man kann die nicht definieren. Manchmal denkt man, okay, da sind bloß, keine Ahnung, irgendwo in Buxtehude 250 Leute und eigentlich bin ich auf und ich will für diese 250 Leute zwar alles geben, aber ich kann nicht. Und auf der Bühne passiert irgendwas, dass man trotzdem halt eben genau diese Energie aufbaut und die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die Show seines Lebens spielt. Deswegen freuen wir uns auf jede Show. Keine Frage, wir hätten dieses Setup, dieses gefühlte Setup, was du da gerade beschrieben hast, so nie angelegt, wenn es nicht notwendig gewesen wäre, aufgrund der vielen Verschiebungen. Aber wir sind gewillt, diese Shows zu spielen und so gut wie möglich zu spielen. Wir sind super happy, wenn es funktioniert und wir dementsprechend durchkommen, weil für uns 5 Shows back-to-back bei dem Zeugs, was wir da zu spielen haben, ist schon echt. Also ich will nicht von der Höchststrafe sprechen, aber es ist hart. Es ist wirklich harte Arbeit, die ja uns auch nicht unbedingt dann immer leicht fällt. Zum Glück sind es gar nicht so wahnsinnig viele Konzerte. Gefühlt würde ich dir recht geben, ja, wir sind bis Mitte Oktober unterwegs, aber in Wirklichkeit sind es bloß 3 aneinanderhängende harte Wochen und danach wird es wirklich wesentlich entspannter und danach kommt dann ja auch der wohlverdiente Winterurlaub. Von daher, wir werden uns schon dementsprechend gut über die Bühne bringen. Antwort A. Also grundsätzlich finde ich bei diesen sozialen Mediengeschichten bei uns wichtig, dass wir uns halt eben auch da altersgemäß verkaufen. Ja, ich kann mir momentan noch nicht vorstellen, wie wir den Bezug zu TikTok herstellen können. Ich weiß, dass unsere Plattenfirma teilweise Stories baut und also diese ganzen Instagram- und Schieß-mich-tot-Geschichten, die es da gibt, auch ganz gut verknüpft und dass die wahrscheinlich sogar ein bisschen hipper rüberkommen, als das ursprüngliche Material vielleicht ist. Das ist ja auch deren Aufgabe, ist ja auch die Aufgabe unseres Videoproduzenten, uns da dementsprechend gut in Szene zu setzen. Wir mussten uns noch nicht verbiegen und das wird jetzt auch der Fall sein. Es wird mit Sicherheit halt eben wieder die klassischen Fotos geben und keine Ahnung, vielleicht hier und da auch mal ein Video. Aber es wird keine Home-Stories geben und es wird auch keine 1000, keine Ahnung, was es sein, es gibt so kleine Häppchen geben und nach dem Motto, ihr könnt jetzt noch kommen, kommt, besucht uns und jetzt gehe ich Tischtennis spielen und jetzt gehe ich in die Sauna. Oder so nicht, aber beides. Das wird es nicht geben, aber es, ja, wir werden die Leute bespaßen und diese Kanäle bespielen.
Also das ist ja, wie du sagst, wichtig, dass man das auch in Anführungszeichen altersgerecht macht. Ne? Ich muss nicht eine Blind Guardian oder ich sag mal etablierte Bands wie AC/DC und so weiter oder wer auch immer, gut, das ist jetzt ohnehin nicht mehr so dolle, muss ich jetzt nicht mit Kinkerlitzchen und ich rühre meinen Kaffee um und guten Morgen allerseits dann bedienen, aber dass man, ja, genau, einfach dieses hier und da meine Bildchen reicht ja aus, ne? Entweder von der Bühne oder davor. Das ist, glaube ich, einfach, dass man sieht, was das passiert. Ist
also eben bei uns diese Konzentration auch innerhalb der Band auf die Musik, ja, die ist, glaube ich, essentiell und die steht ja auch da vorne. Immer dieses Projekt oder dieses Produkt als solches, ja. Ob das jetzt, wie ihr gerade schon gesagt habt, die Artworks sind oder die Musik, solange das immer vorne ist und solange wir da was zu sagen haben, fühle ich mich auch also eigentlich recht wohl damit. Es wäre schlimm, wenn wir auf einmal Lifestyle-Produkte zum Beispiel an den Mann bringen wollten. Wir hatten dieses Kaffee-Ding für eine Zeit. Das kam über einen unserer Toningenieure zustande und da hat es gepasst, weil wir haben zwei sehr starke Kaffeetrinker und ich mag Kaffee und ja, wir konnten uns gut damit identifizieren und das heißt, hat Spaß gemacht, halt eben dann selbst mitzuentscheiden können, welcher Kaffee wird denn der Blind Guardian Kaffee. War eine kurzweilige Geschichte, lief auch nur kurz, super. Aber wenn man jetzt da halt eben wirklich, jetzt in meinem Fall speziell von mit Shampoo-Produkten und keine Ahnung, Eyelinern oder Haarlinern oder keine Ahnung, wie der Kram heißt, anfängt, dann wird es irgendwann nervig.
Da sind wir ja wieder, da können wir den Bogen ja ganz zum Schluss oder wieder auf den Anfang ziehen, wo du gesagt hast, es geht um Authentizität. Ne? Das geht darum, dass man einfach man selbst ist und dass man, wenn man eine Faszination für was hat, dann lebt man die aus. Und da ist dann quasi Alter und Gefühl egal, aber es muss halt irgendwo dann passen. Ne? Und ich meine, wenn jetzt, ich sag mal, die jugendliche Band jeder irgendwo ein Handy hat, der das von sich aus will und macht, Sachen irgendwo dazu teilen, dann macht er das. Aber man kann es, glaube ich, es wirkt sehr schnell gekünstelt, wenn man das aufoktroyiert. Ja. Und das ist, glaube ich, da bin ich dann ganz bei dir. Da muss man die Kirche im Dorf lassen, muss es wirklich gezielt und mit Bedacht einsetzen.
Ja. Ich möchte für alle, die zugehört haben, jetzt mal noch kurz zusammenfassen. 2.9. Saarbrücken in der Garage. Da geht's los mit Blind Guardian. 2.9. genauso Album-Release, The God Machine. Das heißt, am Freitag kommt ein sattes Blind Guardian-Paket auf euch zugeflogen. Wir haben auch schon gehört, ziemlich viele ausverkauft. Also Frankfurt, Butch Cup, eine meiner Lieblingsorte hinzugehen, auch schon ausverkauft. Und Leute, tut euch selber einen Gefallen und tut allen anderen einen Gefallen. Wenn ihr Karten habt, die ihr wieder loswerden wollt, stellt euch vor die Halle, verkauft die für bitte das gleiche Geld, vielleicht noch einen Fünfer für ein Bier drauf oder so, aber verlangt da keine Mondpreise, gebt Fans eine Chance, anständig Musik zu hören für einen anständigen Preis. Ne? Seid da bitte fair an der Stelle. Das ist nur so, weil das hat man jetzt auch schon öfter erlebt, dass das nicht so stattfindet. Aber ich weiß, Metal-Fans unter sich, das funktioniert ganz gut. Ihr habt noch eine Chance in Berlin. Das ist noch nicht ausverkauft. Ihr habt noch eine Chance in Osnabrück. Da wird zweimal gespielt, habe ich gesehen. Und in Pratteln am Sonntag in der Schweiz. Da musste ich erst mal googeln, wo das ist. Und es liegt zufälligerweise auf meinem Heimweg. Weil ich bin gerade in Zürich. Das heißt, möglicherweise sehen wir uns.
Ja. Ja, das wäre schön. Ich würde mich freuen.
Also, an der Stelle hätte ich jetzt auch gesagt, recht herzlichen Dank, Hansi, dass es das möglich war, dass wir über das Album sprechen konnten, ein bisschen was über Hansi erfahren haben, wie sich die Band weiterentwickelt hat. Wir gucken ein bisschen nach vorne. In 4 Wochen machen wir einen neuen Podcast namens Rock Fossils. Das heißt, momentan ist im Senckenberg Museum in Frankfurt, es sind Fossilien ausgestellt, die benannt sind nach Rockbands oder Rockstars. Da wir da einen relativ guten Draht dazu haben, zu dem Kurator und zu demjenigen, der die Ausstellung organisiert hat, werden wir da also direkt vor Ort sein, uns die einzelnen Fossilien angucken und da dann auch ein bisschen was dazu sprechen. Da freuen wir uns drauf. Nochmal recht herzlichen Dank, Hansi, dass es heute geklappt hat. Wir haben uns sehr gefreut.
Ich habe mich auch gefreut. Vielen Dank euch beiden.
Ja. Ja, und wie gesagt, wenn ihr doch noch irgendwo euch einem Blind Guardian Konzert anschließen wollt, ich denke, dass ihr auf eurer Website noch die Tour verlinkt habt und da kann man sicherlich auch entsprechend noch schauen, wo es noch Kärtchen gibt und sich darum bemühen.
Aber wir überchecken.
Ja, also dann bleibt durstig.
So schaut's aus. Das auch von mir. Bleibt durstig. Hansi, vielen herzlichen Dank, dass das so geklappt hat.
Ich bin Jan, bleib lustig.
Macht's gut.